Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Ich begrüße Sie bei Amnesty informiert, der monatlichen Sendung für die Menschenrechte. Amnesty informiert ist eine Sendung der ehrenamtlichen Amnesty-Gruppe 8 aus Linz. Ich bin Martin Walter. Für die Technik dieser Sendung zeichnet heute wieder Sarah Walter verantwortlich. In dieser Sendung blicken wir zunächst in die Türkei. Das Land erlebt turbulente politische Zeiten. Präsident Erdogan und die Regierungspartei AKP versuchen, ihre Macht weiter zu festigen. Seit dem gescheiterten Putschversuch vom Juli 2016 erlebt die Türkei eine Welle von Verhaftungen und Anklagen. Betroffen sind davon beileibe nicht nur Putschisten. Mehr als 50.000 Menschen wurden bereits eingesperrt. In einer großen Zahl von Fällen schlicht deshalb, weil sie eine andere Meinung vertreten, weil sie bestimmte politische Ansichten haben. Auch die Zivilgesellschaft ist im Visier des Staates. Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten werden als Terroristinnen und Terroristen gebrandmarkt. Sie werden inhaftiert und sind in unfairen Verfahren angeklagt. Vereine werden aufgelöst, die Versammlungsfreiheit beschnitten. Der Amnesty-Kurzbericht Weathering the Storm – Defending Human Rights in Turkey's Climate of Fear fasst die derzeitige Lage zusammen. Der Bericht schaut dabei besonders auf die Lage jener Menschen, die sich in der Türkei für Menschenrechte einsetzen. Wir haben diesen Bericht gelesen und die wichtigsten Informationen für Sie. Wie immer bringen wir in unserer Sendung aber auch aktuelle Meldungen, Nachrichten aus der Welt der Menschenrechte. Wir haben Veranstaltungshinweise und Informationen aus dem Amnesty-Aktivismus. Außerdem haben wir wieder mal eine neue Rubrik für Sie. Das ist unsere Aktion des Monats. Bitte bleiben Sie dran und beteiligen Sie sich dann auch an unserer Aktion. Wir beginnen aber in der Türkei, genauer gesagt in Ankara. Dort, in der Hauptstadt des Landes, befindet sich die Yüksel-Straße. Und in der Yüksel-Straße, da steht eine Skulptur aus Bronze. Sie stellt eine Frau dar, die liest. Ja, und was liest diese Frau da? Sie liest die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Am 10. Dezember 1948, vor nicht ganz 70 Jahren, da war die Türkei unter jenen Staaten, die diesem universellen Menschenrechtsdokument zugestimmt haben, in der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Im Jahr 1990 hat man dann in Ankara die Skulptur des Bildhauers Metin Yurdanur aufgestellt. Doch seit Mai 2017 hat sich die Skulptur verändert. Umzäunungen, Barrieren der Polizei bewachen die lesende Frau. Der Grund dafür? Der Ort war ein beliebter Treffpunkt für Kundgebungen. So steht die Skulptur in der Yüksel-Straße heute sinnbildlich da. Sinnbildlich für den Belagerungszustand, in dem sich die Menschenrechte in der Türkei derzeit befinden. Für die Beschränkungen der Freiheit, die sich die Regierung laufend ausdenkt. Für die systematische Verletzung des Rechts, anderer Meinung zu sein als jene, die an den Hebeln der Macht sitzen. Ausgangspunkt für viele repressive Maßnahmen der türkischen Regierung ist der Ausnahmezustand. Er gilt seit Juli 2016. Offiziell wurde der Ausnahmezustand als vorübergehende Maßnahme eingeführt, und zwar als Reaktion auf den Putschversuch von Angehörigen des Militärs am 16. Juli 2016. Ein Putschversuch, der über 240 Todesopfer gefordert hat. Dieser Putschversuch war auch nach Meinung von Amnesty ein Angriff auf die Sicherheit und die Freiheit der Türkinnen und Türken. Dass die Regierung Maßnahmen ergriffen hat, um diesen Umsturz abzuwehren und zu beenden, das war grundsätzlich legitim. Doch was dann folgte, das war verheerend. Und zwar genau für jene grundlegenden Rechte der Menschen, die die türkische Regierung eigentlich zu verteidigen hat. Der Ausnahmezustand in der Türkei, der wird durch über 30 Verordnungen der Regierung näher ausgestaltet. Diese Verordnungen, die sind nicht durch das Parlament gegangen, sie unterliegen praktisch keiner gerichtlichen Kontrolle. Und sie sind die Grundlage für eine nie dagewesene Attacke der türkischen Regierung gegen die Zivilgesellschaft, sowie für eine Welle von Verhaftungen und Verfolgungsmaßnahmen, kombiniert mit einer Aushebelung des Prinzips fairer Gerichtsverfahren. Nun einige Zahlen zu den Maßnahmen der türkischen Regierung, so wie sie uns heute vorliegen. Gegen mehr als 100.000 Menschen sind aufgrund des Ausnahmezustands strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden. Mehr als 50.000 Menschen sitzen in Haft und warten auf ihr Verfahren. Im öffentlichen Sektor sind mehr als 107.000 Angestellte entlassen worden. Darunter befinden sich auch Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger. Menschen, die einfach deshalb entlassen wurden, weil sie ihre Meinung gesagt oder sich in irgendeiner Form friedlich engagiert haben. Mit anderen Worten, weil sie von ihrem Menschenrecht Gebrauch gemacht haben. Lediglich rund 100 Personen haben bis Ende Februar 2018 ihre Jobs wiedererhalten. Dies jeweils nach einer Entscheidung der staatlichen Kommission für den Ausnahmezustand. Dort können Betroffene Beschwerde einlegen. Auch die Medien trifft das Vorgehen der türkischen Regierung hart. Mehr als 180 Medienunternehmen wurden aufgelöst. Bei vielen wurden auch die finanziellen Mittel beschlagnahmt. Eine Liste der geschlossenen Medien, die finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, übrigens auch auf der Wikipedia. Hier in Österreich, in der Türkei nicht. Dort ist sie nämlich per Regierungsbeschluss gesperrt. Dazu passt auch, mehr als 120 Journalistinnen und Journalisten und Medienmitarbeiterinnen und Medienmitarbeiter sitzen derzeit in der Türkei in Haft. Zudem haben die Behörden mehr als 1300 Vereine und Verbände aufgelöst. Das sind erschütternde Zahlen. Hinter den Zahlen stehen aber natürlich auch konkrete menschliche Schicksale. Von diesen Schicksalen und von diesen konkreten Fällen berichte ich jetzt dann nach unserem ersten Musikstück. Und zwar hören wir die Variationen über eins der bekanntesten türkischen Lieder, Volkslieder, Katibim, ja, die Variationen des bedeutenden türkischen Komponisten Ahmet Adnan Saygun.
Üsküdar'a
Ja, Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte, gemacht von der Amnesty-Gruppe 8 aus Linz. Ja, die türkische Regierung, die nützt den Ausnahmezustand derzeit gezielt aus, um gegen zehntausende Personen vorzugehen, die ihr politisch nicht ins Konzept passen. Zeitungen müssen zusperren, Vereine werden aufgelöst. Ein Muster, das wir dabei auch erkennen können, es sind nicht nur die Polizei, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte, die hier eingesetzt werden. Nein, wenn ein Mensch derzeit ins Visier der türkischen Machthaber gerät, dann erlebt sie oder er auch noch anderes. Diffamierungen zum Beispiel, die von den regierungsnahen Medien ausgehen. Aber auch Drohungen, Beleidigungen und Angriffe in den sozialen Medien und im privaten Umfeld. Nehmen wir etwa den Fall von Osman Kavala. Er ist ein prominenter Aktivist aus der Zivilgesellschaft, Gründer der Helsinki Bürgervereinigung. Das ist eine NGO, die sich für Menschenrechte einsetzt. Außerdem ist Kavala Gründer von Anadolu Kultur. Anadolu Kultur ist eine Vereinigung, die sich für die Verständigung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in der Türkei einsetzt. Osman Kavala wurde im Oktober 2017 willkürlich verhaftet. Am 1. November ist er dann 12,5 Stunden lang befragt worden. Man warf ihm vor, er würde die verfassungsmäßige Ordnung angreifen und einen gewaltsamen Umsturz planen. Er wurde zu angeblichen Kontakten zu den Putschisten vom Juli 2016 befragt und auch zu seiner angeblichen Rolle bei den Gezi-Park-Protesten. Für keine dieser angeblichen Verbindungen, für keinen dieser Vorwürfe haben die Behörden bisher substanzierte Beweise vorgelegt. Osman Kavala wartet nun im Silivri-Hochsicherheitsgefängnis auf seinen Prozess. Die Details der Ermittlungen werden großteils geheim gehalten. Selbst der Anwalt von Kavala hat nicht genug Informationen, um seine Verteidigung vorbereiten zu können. Allerdings hat man einige Informationen und Vorwürfe gegen Kavala an regierungsnahe Medien weitergespielt. Und diese Medien, die haben dann eine Diffamierungskampagne gegen ihn gestartet. Viele andere bekannte Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger sind ebenfalls in Haft. Etwa Tana Kilic, der ehemalige Vorstand von Amnesty Türkei, jetzt Ehrenvorstand. Ihm wird gemeinsam mit den sogenannten Istanbul 10 der Prozess gemacht. Die Istanbul 10, das sind friedliche Aktivistinnen und Aktivisten aus der Zivilgesellschaft, darunter auch Idil Eser, die Direktorin von Amnesty Türkei. Wir haben in unseren Sendungen immer wieder darüber berichtet und auch eingehender schon berichtet. Die Behörden gehen aber nicht nur gegen Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger vor. Sie nehmen etwa auch Anwälte ins Visier. Ein Muster, das wir sonst ja eher aus zutiefst repressiven Staaten wie Saudi-Arabien oder China kennen. Ein Beispiel hierfür ist Orhan Kemal Cengiz. Der Rechtsanwalt vertrat die Zeitung Zaman juristisch gegen ihre Beschlagnahme durch den türkischen Staat. Außerdem vertrat er Journalistinnen und Journalisten, unter anderem auch Ahmet Altan und dessen Bruder, den Akademiker Mehmet Altan. Die beiden hat er vertreten bis hinauf zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Im Juli 2016 wurde Cengiz dann selbst inhaftiert. Vorwurf hier unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Cengiz droht nun lebenslange Haft. Amnesty geht davon aus, dass Cengiz nur wegen seiner Arbeit als Rechtsanwalt belangt wird. Auch zwei unabhängige Anwaltsvereinigungen haben die Behörden mittlerweile aufgelöst. Gefährlich lebt in der Türkei derzeit auch, wer die Militäroffensive in Afrin im Norden Syriens kritisiert. Die Regierung, die nennt diese Offensive Operation Ölzweig. Der Aktivist Ali Erol, er setzt sich insbesondere für die Rechte von Homosexuellen ein, der postete auf Twitter das Foto eines Ölbaumes und dazu gab er einen Hashtag gegen den Krieg. Am 1. Februar diesen Jahres, da wurde Ali Erol deswegen festgenommen. Seit 6. Februar ist er wieder frei, allerdings nur gegen Kaution. Er muss sich wöchentlich bei der Polizei melden. Die Ermittlungen gegen Ali Erol gehen weiter. Ali Erol wird Propaganda für eine terroristische Vereinigung sowie Aufwiegelung zum Hass vorgeworfen. Wohlgemerkt, warum? Weil er Frieden gefordert hat. Wer die militärische Eskalation in Nordsyrien kritisch sieht, der muss damit rechnen, auch als Freund von Terroristen bezeichnet zu werden. Auch der türkische Präsident selbst beteiligt sich immer wieder an solchen Diffamierungen. Geht es nach dem türkischen Staat, so ist etwa auch die türkische Ärztevereinigung verdächtig, eine terroristische Organisation zu unterstützen. Warum? Die Vereinigung, der 80% aller türkischen Mediziner angehören, die hat es gewagt, ein Ende der Offensive in Afrin zu fordern. Am Morgen des 30. Jänner 2018 haben dann Einsatzkräfte das Hauptquartier, das Büro der Vereinigung gestürmt. Dabei haben sie unter anderem auch Raschid Türkel verhaftet, den Vorstand der Ärztevereinigung. Nach einigen Tagen kam er wieder frei. Doch auch hier gehen die strafrechtlichen Ermittlungen weiter. Übrigens hat man in der Folge auch viele Personen verhaftet, die auf Twitter ihre Unterstützung für die Anwälte bekannt gegeben haben. Ja, und der Arzt Dr. Faruk Gergerioglu wiederum, der hat überhaupt seinen Job verloren. Der Gouverneur der westtürkischen Provinz Kocaeli hat das verfügt. Hintergrund dürfte sein, dass Gergerioglu sich für eine friedliche Lösung des Konflikts mit der PKK eingesetzt hat. Seinen Heimatort hat Dr. Gergerioglu mittlerweile mitsamt seiner Familie verlassen. Er war dort ständigen Drohungen und Belästigungen ausgesetzt. Ja, und schließlich zum Abschluss unseres Überblicks noch zwei Fälle aus dem Bereich der zivilgesellschaftlichen Organisationen. Zunächst Gündem Koçuk. Gündem Koçuk war eine bedeutende Kinderrechtsorganisation. Aufgrund des Ausnahmezustands hat der Staat aber ihre Schließung angeordnet. Man bestraft Gündem Koçuk offenbar dafür, dass die Organisation an einer Fact-Finding-Mission nach Cizre teilgenommen hat. Dabei haben Vertreter die Situation in dieser Stadt begutachtet. In Cizre galt zwischen Dezember 2015 und März 2016 eine rund um die Uhr Ausgangssperre. Die Stadt befindet sich im Konfliktgebiet mit der PKK. Auch die Organisation WAKAT, die gibt es nicht mehr. Auch sie zwangsweise geschlossen. Dieser Verein war in der Provinz Van aktiv. WAKAT war eine Frauenberatungsstelle. Sie bot zudem Weiterbildungskurse an und engagierte sich gegen Gewalt an Frauen. In Schulen hielt WAKAT Workshops ab, um Kinder gegen sexuellen Missbrauch zu sensibilisieren. Das alles ist nun vorbei. Auch ein Sprachenprojekt mit Flüchtlingen ist nach der zwangsweisen Schließung von WAKAT beendet. Ja, wenn ein Staat gegen Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger vorgeht, wenn er Anwälte, Ärzte und NGOs ins Visier nimmt, dann trifft er einerseits diese Menschen selbst und verletzt ihre Rechte. Aber er trifft auch jene, für die sich diese Leute einsetzen. Menschen, die sonst womöglich gar keine Stimme haben. Es wird Zeit, dass der Belagerungszustand der Menschenrechte in der Türkei wieder zu Ende geht.
Ja.
Ja, Sie hörten gerade einen Ausschnitt aus dem vierten Satz der Istanbul-Symphonie von Fazil Say. Und Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Mein Name ist Martin Walter. Schwerpunktthema unserer heutigen Sendung, das war die Situation in der Türkei und ein aktueller Amnesty-Report dazu. Aber wir haben natürlich noch mehr Themen in unserer Sendung und wir kommen jetzt gleich zu unserer neuen Rubrik Aktion des Monats. In unserer Aktion des Monats fordern wir Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für Marielle und Anderson. Ich muss gestehen, es ist keine ganz neue Aktion. Ich habe schon in der letzten Ausgabe unserer Sendung ganz kurz darüber gesprochen. Es ist mir aber wirklich ein Anliegen, nicht zuletzt, weil ich in unserer Gruppe die Fälle betreue, die Brasilien betreffen. Gerechtigkeit für Marielle und Anderson. Worum geht es? Am 14. März 2018 wurde Marielle Franco, 38 Jahre, im Stadtviertel Estácio im Zentrum von Rio de Janeiro erschossen. Marielle Franco war Abgeordnete des Stadtrates von Rio und sie war eine Verteidigerin der Menschenrechte. Sie war auf dem Rückweg von einer Veranstaltung, wo sie eine Rede gehalten hatte. Mehr als 10 Schüsse trafen das Auto, genau auf Marielle gerichtet. 4 davon trafen ihren Kopf. Anderson Pedro Gomes, 39 Jahre, fuhr das Auto. Und auch er geriet in die Schusslinie. Er wurde mit mindestens 3 Schüssen in den Rücken getroffen und überlebte die Verletzungen ebenfalls nicht. Marielle und Anderson starben noch vor Ort. Presseberichte über den Verlauf der Ermittlungen deuten auf eine Hinrichtung von Marielle Franco hin. Das war offensichtlich das Ziel. Ein Anschlag, wahrscheinlich durch einen Profi begangen, der im Waffengebrauch und im Schießen trainiert war. Mehr als 10 Schüsse schlugen auf jener Seite in das Auto ein, auf der sich Marielle befand. Ein Gutachten stellte fest, dass die verwendete Munition ursprünglich aus Beständen der Bundespolizei stammt. Wenige Tage später veröffentlichten Medien außerdem Bilder von Sicherheitskameras umliegender Geschäfte. Die Aufnahmen zeigen, dass es sich um eine regelrechte Verfolgung auf das Auto gehandelt hat, in dem sich Marielle befand. Das ist ein weiterer Fakt, der die These bekräftigt, dass es sich hier um ein geplantes Verbrechen gehandelt hat. Marielle Franco war eine herausragende Menschenrechtsverteidigerin in Rio. Sie war bekannt für ihren unermüdlichen Einsatz in der Stadt und im Großraum Rio. Schon Jahre bevor sie in den Stadtrat gewählt wurde, zeigte sie engagiert Menschenrechtsverletzungen auf. Insbesondere hat sich Marielle für schwarze Jugendliche, für Frauen und LGBT-Personen eingesetzt. Sie hat gegen Verbrechen durch die Polizei und gegen außergerichtliche Hinrichtungen das Wort ergriffen. Wir erleben zurzeit ein Klima der Gewalt gegen Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger in Brasilien. In den meisten Fällen werden diese Verbrechen von den staatlichen Behörden nicht verfolgt und bleiben so straflos. Wir müssen und wir können Druck ausüben, damit solche Verbrechen wie jene an Marielle und Anderson nicht ohne Folgen bleiben. Was können Sie tun? Wir haben bei uns auf unserer Webseite die Aktion gepostet. Die Adresse lautet www.amnesty-linz.at, www.amnesty-linz.at. Dort finden Sie noch einmal eine ausführliche Zusammenfassung, auch mit Hintergrundinformationen. Und Sie finden dort auch einen Link. Der Link führt zur Webseite von Amnesty Brasilien. Auf der Webseite von Amnesty Brasilien gibt es eine Online-Petition, an der sich schon mehr als 10.000 Menschen beteiligt haben. Bitte tun Sie das auch. Es ist auf Brasilianisch-Portugiesisch, aber keine Angst, man kennt sich soweit aus und es gibt auf unserer Webseite auch eine Anleitung, wie man das sozusagen ausfüllen kann, sodass man sich auch auskennt. Bitte unterstützt Sie unsere Aktion des Monats. Ja, persönliches Engagement für Menschenrechte, das Wort ergreifen für die Menschenrechte, allerdings mit künstlerischen Mitteln. Das ist auch das Thema unserer von Silvia Pumberger gestalteten Rubrik.
Künstlerinnen für Menschenrechte.
Heute stelle ich eine Künstlerin vor, die weiß, was es bedeutet, persönlich diffamiert zu werden. In einer Zeit, wo der Begriff Hate Speech noch nicht diese Bedeutung hatte wie heute. Es ist die Frau, die John Lennon geheiratet hat, Yoko Ono. Sie wurde 1933 in Tokio geboren. Ihre Mutter stammte aus einer wohlhabenden Bankiersfamilie. Der Vater, ein ehemaliger Pianist, hat für eine japanische Bank in San Francisco gearbeitet. Yoko Ono hat heuer ihren 85. Geburtstag gefeiert und ist nach wie vor als Künstlerin, Filmemacherin, Experimentalkomponistin und Sängerin aktiv. Schon sehr lange aber auch Friedens- und Menschenrechtsaktivistin. In Japan studierte sie zunächst Philosophie, zog dann aber zu ihren Eltern in die USA und hat dort Musik studiert, sich bald aber auch auf ihre Kunst konzentriert. In erster Ehe war sie mit einem japanischen Komponisten verheiratet, mit dem sie zurück nach Tokio ging. Seine Kunst wurde bewundert, ihre heruntergemacht. Künstlerin in Japan zu sein, war damals noch ein Stück härter als im Westen. Mit 29 hat sie einen Selbstmordversuch verübt. und ihre Eltern steckten sie daraufhin in eine psychiatrische Klinik. Der US-amerikanische Filmproduzent Anthony Cox hat sie gesucht in der Klinik und gefunden. Die gemeinsame Tochter kam 1963 zur Welt, 1964 gingen sie nach New York zurück. Dort etablierte sie sich als Konzeptkünstlerin und gilt als eine Wegbereiterin der US-amerikanischen Fluxusbewegung. 1966 wurde sie nach London eingeladen, mit einer eigenen Ausstellung auch in einer Londoner Galerie. Und bei einer Vorbesichtigung am 9. November war auch John Lennon zu Gast. Nach Scheidungen von ihren aktuellen Partnern haben sie dann am 20. März 1969 auf Gibraltar geheiratet. Gemeinsam waren sie immer aktiv für den Frieden, zum Beispiel in Amsterdam das berühmte Happening in Pyjamas, das Bad-In für den Weltfrieden oder die weltweite Posterkampagne War is Over If You Want It im Dezember 1969. Yoko Ono bezieht aber seit Beginn ihrer Karriere Stellung zum Geschlechterverhältnis, engagiert sich nicht nur für Weltfrieden und die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Im US-amerikanischen Wahlkampf 2004 hat sie sich zum Beispiel auch an Kampagnen gegen George W. Bush und für die Mobilisierung der Opposition engagiert. Am 3. Mai 2017, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit, erschien in vielen deutschsprachigen Zeitungen ein handschriftlicher Beitrag von ihr: Free you, free me, free us, free them, also befreie dich, befreie mich, befreie uns, befreie sie. Und daraufhin haben im redaktionellen Teil die meisten Zeitungen auf die weltweit bestehenden Probleme der eingeschränkten Pressefreiheit hingewiesen. Yoko Ono ist auch eine langjährige Unterstützerin von Amnesty International. Sie hat 2005 zum Beispiel die Nutzungsrechte der Solotitel von John Lennon für die CD Make Some Noise zur Verfügung gestellt, die im Rahmen der Save Darfur-Kampagne veröffentlicht wurde. Das letzte Projekt heißt Imagine Picture Book und wurde 2017 herausgegeben. Yoko Ono hat dazu hervorgehoben, wie wichtig die Worte des Liedes von John Lennon Imagine nach wie vor sind. 4.500 Menschen aus der ganzen Welt haben Friedensnachrichten geschickt, die auf der Website imaginepeacebook.com veröffentlicht wurden. Das Buch soll in 15 Sprachen übersetzt werden. Ihre Friedensbemühungen setzt sie auch mit dem Projekt imaginepeace.com um. Am besten reinschauen, es gibt viel zu entdecken. Vielleicht nicht so bekannt ist, dass sie seit Juni 2017 auch Co-Autorin des Liedes Imagine ist. Bei der Verkündung hat der Verlag ein Archivvideo gezeigt, in dem Lennon die aktive Mitarbeit seiner Frau an Imagine betont. Sie sei 1971 nicht als Mitautorin eingetragen worden, weil er damals ein bisschen egoistischer und etwas mehr macho gewesen sei und Onos Beteiligung deshalb nicht erwähnt habe, so Lennon. Nun, 35 Jahre nach seinem Tod ist es soweit. Tja. Hier ist aber ein Musikstück von und mit Yoko Ono aus dem Album Star Peace von 1985 und viel Spaß mit Hell in Paradise.
Paradise, we are always scared to do the lies. I'm out in paradise.
Das war Yoko Ono mit Hell in Paradise, ausgesucht von Silvia Pumberger. Sie hören Amnesty Informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte, eine Sendung der Gruppe 8 Linz. Wir kommen nun zu unserer Rubrik mit aktuellen Meldungen.
Aktuelles.
Aserbaidschan. Am 5. April ordnete der oberste Gerichtshof von Aserbaidschan die Freilassung von Aziz Oruyov an. Das Gericht setzte dessen dreijährige Haftstrafe zur Bewährung aus. Der Journalist Aziz Oruyov war am 2. Mai 2017 auf dem Weg zur Arbeit festgenommen worden. Er soll sich vorsätzlich den legitimen Anweisungen eines Polizisten widersetzt haben. Am 2. Juni 2017, dem Tag, an dem seine Verwaltungshaft auslaufen hätte sollen, hat man dann neue konstruierte Vorwürfe gegen Aziz Oruyov erhoben. Worauf haben sich diese Vorwürfe bezogen? Sie bezogen sich darauf, dass Oruyov im Jahr 2006 gemeinsam mit seinem Bruder und seiner Schwägerin die Organisation Caucasus Media Investigations Center Public Union gegründet hat. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft soll die Organisation von 2006 bis 2014 von verschiedenen Spenderinnen und Spendern Zuwendungen in Höhe von etwa 193.000 Aserbaidschan-Manat, das sind ungefähr 96.000 Euro, erhalten haben. Dieses Geld soll die Organisation nicht registriert und nicht versteuert haben. Seit der Einführung neuer Gesetze im Februar 2014 müssen solche Zuwendungen in Aserbaidschan registriert und versteuert werden. Die Behörden wenden diese Bestimmungen jedoch auch rückwirkend an. Das passiert offenbar, um Angehörige regierungskritischer Einrichtungen einzuschüchtern und um sie zu drangsalieren. Letztlich auch, damit man sie dann inhaftieren und strafrechtlich verfolgen kann. Amnesty ist der Ansicht, dass Aziz Oruyov allein wegen der friedlichen Ausübung seiner Tätigkeit als Journalist verurteilt wurde. Nun ist Aziz Oruyov aber auf freiem Fuß und Amnesty bedankt sich bei allen, die sich gemeinsam mit uns für ihn eingesetzt haben. Tschad. Ebenfalls am 5. April ordnete ein Gericht in der tschadischen Hauptstadt in N'Djamena die Freilassung des Bloggers Tadjeddin Mahamat Barbouri an. Er ist auch unter dem Namen Mahadin bekannt. Mahadin war am 30. September 2016 in Haft genommen worden. Er hatte mehrere Videos auf Facebook gepostet. In diesen Videos hat er den Umgang mit öffentlichen Geldern im Tschad kritisiert. Deshalb warfen die Behörden dem Blogger vor, er habe die verfassungsmäßige Ordnung untergraben, die territoriale Integrität und die nationale Sicherheit gefährdet und mit einer aufrührerischen Bewegung zusammengearbeitet. Bei einer Verurteilung hätte ihm deswegen eine lebenslange Haft gedroht. Im März 2018 hat die Behörde diese Anklagen dann aber fallen gelassen. Die Anklage gegen Mahadin wurde durch einen weit weniger schwerwiegenden Vorwurf ersetzt, und zwar durch jenen der Verleumdung. Daraufhin entschied das Gericht, dass Mahadin bereits mehr Zeit in Untersuchungshaft verbracht hatte, als es dem Vorwurf angemessen ist, und es ordnete seine Freilassung an. Amnesty hat sich im Rahmen des Briefmarathons 2017 für Mahadin eingesetzt. Auch wir von der Gruppe 8 in Linz, wir haben Unterschriften für ihn gesammelt und über seinen Fall informiert. Weltweit haben mehr als 690.000 Menschen die umgehende Freilassung von Mahadin gefordert. Türkei, Afghanistan. Am 9. April unterzeichneten die Türkei und Afghanistan ein neues Migrationsabkommen. Eine mutmaßliche Folge davon, die Türkei verstärkt nun die Rückschiebung von Afghaninnen und Afghanen. Laut dem türkischen Innenminister sind in den letzten Wochen 7.100 Afghaninnen und Afghanen mit Charterflügen abgeschoben worden. Seiner Einschätzung nach soll diese Zahl in den kommenden Tagen oder sollte diese Zahl in den kommenden Tagen auf 10.000 erhöht werden. Es wird vermutet, dass momentan mehr als 2.000 weitere Personen inhaftiert und von Abschiebung bedroht sind. Gemäß vertraulichen Informationen werden etwa 2.000 afghanische Staatsangehörige in ein Containercamp in Düzici, das ist in der Provinz Osmaniye, und hunderte weitere in einem Abschiebelager in der Provinz Erzurum im Osten der Türkei festgehalten. Die tatsächlichen Zahlen könnten noch höher liegen. Es ist nämlich nicht bekannt, wie viele Afghaninnen und Afghanen in anderen Haftanstalten festgehalten werden. Die Mehrzahl der Inhaftierten scheinen alleinstehende Männer zu sein, doch wird auch von Familien berichtet. Die türkischen Behörden geben an, dass die Rückführungen nach Afghanistan freiwillig seien. Die Inhaftierten dagegen berichten, dass sie über ihre geplante Abschiebung einfach in Kenntnis gesetzt wurden. Sie wurden angewiesen, ein Dokument mittels Fingerabdruck zu unterschreiben. Dieses Dokument verstanden sie aber gar nicht, denn es war nur auf Türkisch. Dabei könnte es sich um ein Formular zur freiwilligen Rückführung, wie das bezeichnet wird, handeln. Ein Formular, das die türkischen Behörden bereits zuvor bei syrischen und anderen Flüchtlingen als Zwangsmaßnahme eingesetzt haben. Zuverlässige Quellen berichten außerdem, dass die Afghaninnen und Afghanen nur zwischen Abschiebung und Haft wählen könnten. Zwar sollen einige der Betroffenen, insbesondere Familien, Asyl beantragt haben und anschließend auch freigelassen worden sein. Doch die Personen, mit denen Amnesty International sprach, die sagten, dass ihre diesbezüglichen Anfragen ignoriert worden seien. Angesichts dieser Umstände und der Situation in Afghanistan, die derzeit keine sichere Rückkehr zulässt, fordert Amnesty, dass die Inhaftierungen beendet und die Rückschiebungen gestoppt werden. Die betroffenen Personen sollen Zugang zum Asylverfahren in der Türkei erhalten. Eine Online-Aktion, dazu Online-Petition, die finden Sie auf www.amnesty.at. Iran. Ein aktueller Amnesty-Bericht deckt auf, wie im Iran Beweise für Massenmorde vernichtet werden. Der Bericht heißt Criminal Cover-up: Iran Destroying Mass Graves of Victims of 1988 Killings und ist Ende April erschienen. Bei Massenhinrichtungen im Iran in den späten 1980er Jahren wurden tausende politische Gefangene getötet. Ihre Überreste wurden landesweit in anonymen Massengräbern verscharrt. Mit Satellitenbildern und dem neuen Bericht dokumentiert Amnesty gemeinsam mit der Nichtregierungsorganisation Justice for Iran, wie die Massengräber von 2003 bis 2017 zerstört werden. Dies geschieht durch den Bau von Mülldeponien, Straßen oder Friedhöfen. Forensische Beweise für die begangenen Menschenrechtsverletzungen sind damit endgültig vernichtet worden. Die Orte, an denen sich Massengräber befinden, werden von Sicherheitspersonal überwacht. Das lässt vermuten, dass der iranische Geheimdienst an der Zerstörung beteiligt ist. Ja, wir hören jetzt noch einmal ein Musikstück und zwar wiederum etwas mit Bezug oder auch aus der Türkei. Und es wird jetzt ein wenig rockiger. Wir hören die Band Athena mit einem Song, der in der Türkei viel Staub aufgewirbelt hat. Die Band aus Istanbul bezieht in Ses Etme nämlich Stellung gegen Homophobie und Transfeindlichkeit. Athena. Thank you. Martina waren das mit Ses Etme, Verzeihung, falls ich es nicht richtig ausspreche. Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte auf Radio Froh oder auf einem anderen Sender, der unsere Sendung freundlicherweise übernimmt. Mein Name ist Martin Walter. Wir kommen jetzt abschließend noch zu unseren Hinweisen im Bereich der
Veranstaltungen.
Ja, das Fair Planet Fest steht wieder vor der Tür. Das Motto des Fair Planet Fests, das lautet ja, ein Fest verändert. Wir vernetzen Menschenrechte, Tierrechte und Umweltschutz gemeinsam in einem Sommerfest. Dieses Jahr findet das Fest am Samstag, den 9. Juni 2018 statt im Linzer Volksgarten. Und zwar von 12 bis 20 Uhr, also am 9. Juni 2018, 12 bis 20 Uhr im Linzer Volksgarten. Mit dabei sind zahlreiche Organisationen und Betriebe, die für eine faire Welt einstehen. Das Fest zeichnet sich dadurch aus, dass alle Produkte sowie die gesamte Kulinarik vegan, biologisch und regional bzw. fair sind. Das Fair Planet steht allen interessierten Menschen offen. Es bietet ein vielseitiges Speisen- und Getränkeangebot. Es gibt eine bunte musikalische Unterhaltung. Außerdem gibt es Aktionen der verschiedenen Organisationen, Gewinnspiele und Chill-Out-Zonen. Der Eintritt ist natürlich wie immer frei und die Veranstalter des Fair Planets und wir von der Amnesty Gruppe 8 freuen uns sehr, wenn Sie vorbeischauen. Gruppe 8 hat am Fair Planet Fest wie jedes Jahr auch wieder einen Infostand. Wir sind immer sehr gerne dort, können das Fest wirklich nur wärmstens empfehlen. Dort gibt es eine gute Stimmung, eine friedliche Stimmung, gutes Essen und ein Green Event, das sich um einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck bemüht, ist das Fair Planet obendrein. Naja, und jetzt, wenn wir schon beim Thema Fairness sind, beschließen wir die Sendung mit einem ganz wichtigen Appell.
Es sind die kleinen Dinge im Leben, die den größten Unterschied machen. Habe ich mehr in einer Faschingsparty kennengelernt.
Er hat mich zum Tanzen gebeten.
Dann sind wir Freunde geworden. Also wir haben die gleiche Behinderung, aber der Unterschied ist, dass ich seit Geburt an blind bin und sie ist spät erblindet.
Ich habe ihn kennengelernt und seitdem habe ich aber keine Angst mehr im Dunkeln.
Freundlichkeit ist nicht schwer. Es ist nur eine Entscheidung, ob jemand freundlich sein will oder nicht.
Ja, das kann ganz einfach sein. Ein Lächeln, ein freundlicher Blick, eine wertschätzende Geste. Scheinbar kleine Dinge können für einen anderen Menschen viel bedeuten. Sie schaffen es, dass ein Tag für jemand anderen ein guter Tag wird. Die Stimmen, die Sie jetzt gehört haben, das waren die Stimmen von Triss und Timea. Triss ist aus Marokko, aus politischen Gründen aus seiner Heimat geflüchtet, lebt jetzt in Österreich. Timea ist aus Ungarn. Beide sind blind und sie haben es gehört, sie haben sich kennengelernt und sind Freunde geworden. Nur eine ganz kleine Geschichte, aber in diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht geben Sie heute auch noch jemanden ein freundliches Wort, eine schöne Geste. Vielleicht jemanden, der möglicherweise damit gar nicht gerechnet hat. Das kann vielleicht für einen Menschen die Welt bedeuten. Sie können das übrigens auch online machen. Das ist auch eine Möglichkeit. Es gibt eine Online-Aktion dazu von Amnesty im Rahmen der Kampagne Restart Your Heart. Sie finden die Online-Aktion auf www.action.amnesty.at. Helfen Sie uns, Freude und Hoffnung zu schenken und schreiben auch Sie jemanden, den Sie nicht kennen, eine nette Nachricht. Die Nachrichten gehen auch an geflüchtete Menschen und es wird auch eine freundliche Nachricht, da bin ich mir sicher, zurückkommen. Sind Sie neugierig geworden? Schauen Sie auf www.action, also Aktion mit C.amnesty.at. Das war es für heute. Die Mai-Ausgabe 2018 unserer Radiosendung ist damit an ihr Ende gelangt. Die nächste Ausgabe von Amnesty informiert, die hören Sie erstmals auf Radio Froh am 11. Juni 2018 ab 19 Uhr. Ich wiederhole noch einmal schnell die Links, die wir heute in der Sendung erwähnt haben. www.amnesty.at, Seite von Amnesty Österreich, www.amnesty-linz.at, die Seite der Gruppe 8 in Linz und www.action.amnesty.at mit der besagten Online-Aktion. Wenige Tage nach Erstausstrahlung der Sendung finden Sie dann auch wieder ein Posting auf unserer Website mit der Sendung zum Nachhören sowie allen wichtigen Links. Auf Wiederhören und möglichst viele freundliche Begebenheiten. Bis zum nächsten Mal.